Brown Dog Riot. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute möchte ich euch wieder ein geschichtliches Ereignis vorstellen, das vielleicht auch nicht sehr bekannt ist, aber für mich deswegen eine große Rolle spielt, weil es ein hervorragendes Beispiel darstellt, wie gruppenübergreifende Solidarität funktionieren kann, wenn man sich darauf einlässt. Und zwar war es zu einer Zeit, zu der man sich darüber wahrscheinlich keinen Kopf gemacht hat. Es gab verschiedenste Gruppen, die sich für die Rechte Unterdrückter einsetzte, sowie die Suffragetten, die sich für das Wahlrecht für Frauen stark machten und generell die Lage der Frau in der Gesellschaft verbessern wollten. Es gab die Tierrechtsaktivistinnen, die sich für die Verbesserung der Lebensrechte der Tiere einsetzten. Auch die Idee des Vegetarismus, das Wort vegan gab es damals noch nicht, höchstens den Begriff der strengen VegetarierInnen, hatte ihre Anhängerinnen gefunden. Der Gedanke, dass das eine ohne das andere nicht möglich ist, war vorhanden. Eine spezielle Ausrichtung betraf die Tierversuche, die sogenannte Vivisektion, und dementsprechend waren die Gegnerinnen Anti-Vivisektionistinnen. Ebenso gab es Aktivistinnen, die sich für die Rechte vor allem der arbeitenden Frauen einsetzten. Es gab, was die führenden Personen betrifft, mehrfache Überschneidungen. Sie waren sich dessen bewusst, dass die auslösenden Momente die gleichen waren. So waren Frauen unterdrückt wie die Tiere. Es zählte als vollwertig nur der weiße Mann. Frauen waren Eigentum, so wie die Tiere. Die ProletarierInnen wurden ausgebeutet, indem sie ihre Arbeitskraft als ihr einziges Eigentum zum Markt tragen mussten. Deshalb waren die arbeitenden Frauen gleich doppelt unterdrückt. Sie wurden von der Gesellschaft ausgebeutet, rechtlos und nicht berechtigt, Eigentum zu haben, und sie waren es als Arbeiterinnen, deren Lohn, wie heute, um ein Drittel geringer war als das der Männer. Dazu kam noch die soziale Missachtung, da das Ideal immer noch die Frau war, die sich um Heim, Kinder und Mann kümmerte, was aber in der proletarischen Klasse nicht möglich war. Dennoch wurden sie verachtet, ob der Tatsache, dass sie einer Lohnarbeit nachgehen mussten, damit die Familie nicht verhungerte. Spannend daran ist, dass die führenden Eiferer Vertreter der Kirche waren, die wohl kaum in die Verlegenheit kamen, arm, ausgestoßen, unterdrückt und ausgebeutet zu sein, aber sich dennoch anmaßten, moralische Urteile zu fällen. Was für eine Heuchelei! Hat sich daran bis heute viel verändert? Aber ich schweife ab, zurück in das England zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Suffragettenbewegung gab es wohl schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, aber sie nahm erst mit der Jahrhundertwende so richtig Fahrt auf, nach dem Bekenntnis zu militantem Vorgehen. Es wurde als legitim angesehen, Fensterscheiben einzuschmeißen, Briefkästen in die Luft zu sprengen etc. Vorgabe war, dass niemand, egal ob menschliches oder nichtmenschliches Tier, dabei verletzt wurde. Und wenn jetzt der Blutdruck hochgeht, ob der militanten bösen Frauen, darf man nicht außer Acht lassen, dass einerseits schon seit Jahrzehnten friedlich vor sich hin proklamiert wurde und andererseits die Staatsgewalt mit entsprechend barbarischen Mitteln dagegen vorging. Es gibt einen Punkt, an dem zu härteren Mitteln gegriffen werden muss, um ernst genommen zu werden. Das galt damals und auch heute noch. Aber zurück zum eigentlichen Thema, dem sogenannten Brown Dog Riot, mit dem ein Name sehr eng verknüpft ist und der deshalb entsprechend herauszustellen ist, der von Louise Lind af Hageby. Ich werde noch auf sie zurückkommen, aber sehen wir uns einmal die Ausgangslage an. Ausschlaggebend für die ersten gewalttätigen Ausschreitungen im Protest gegen Tierversuche war die Vivisektion und der Tod eines kleinen Hundes im University College London 1903, die durch eben jene Emily Augusta Louise mit Spitznamen Lizzie Lind af Hageby und Lisa Chartow aufgedeckt wurde. Bereits im selben Jahr veröffentlichten diese beiden Frauen ihre Beobachtungen des dortigen Physiologieunterrichts im Buch The Shambles of Science, zu Deutsch Die Schlachtbänke der Wissenschaft, das aufgrund seiner wissenschaftlichen Authentizität als eines der Meilensteine der Anti-Vivisektionsliteratur gilt. Beide Schwedinnen hatten sich für ein Medizinstudium entschieden, um die Vivisektion bekämpfen zu können. Dies aufgrund eines Besuchs des Louis Pasteur-Instituts in Paris im Jahre 1900, bei dem sie Zeuginnen eklatanter Tierquälerei geworden waren. Als Studentinnen der Londoner School of Medicine for Women war es ihnen gestattet, am University College und King's College Vorlesungen zu besuchen. Nachdem ihre Beobachtungen veröffentlicht, weithin rezipiert und rezensiert worden waren, erhielten sie eine Verleumdungsklage, wodurch die Angelegenheit zu einer öffentlichen Sensation wurde. Spannend daran ist, dass sich die Verleumdungsklage nicht gegen die Frauen, sondern gegen Stephen Coleridge, dem Vorsitzenden der NAVS, also der National Anti-Vivisection Society, auf Deutsch Nationale Anti-Vivisektionsgesellschaft, richtete, da er das Buch veröffentlicht hatte. Zwar wurde er verurteilt und es musste ein Kapitel aus dem Buch gestrichen werden, aber die Öffentlichkeit, die diesen Prozess erreichte, führte zu einer breiten Debatte über Vivisektion. Außerdem kam es in der Folge zu der Einsetzung einer zweiten Royal Commission 1906, die dazu aufgerufen war, die Wirksamkeit des Vivisection Acts von 1876 zu überprüfen. Im besagten Buch wurde nicht nur über die Unwissenschaftlichkeit der Vivisektion gesprochen, sondern auch über den Umgang der Vivisektoren und Medizinstudenten mit dem gequälten Tier. Dieses lebenverachtende Verhalten symbolisiere die Gewalt, die von der Vivisektion ausgehe. Moralischer Verfall der Ärzteschaft war die Folge. Der aus der Aufdeckung entwachsene Protest richtete sich gegen die verantwortlichen Vivisektoren und die Trägerschaft der Universität. Als Erinnerung an diesen einen kleinen Hund wurde ein symbolischer Gedenkstein vor dem Lechmer Estate in Battersea errichtet, der mit einer Gravur versehen war und in folgender Frage gipfelt: Man and woman of England, how long shall these things be? Männer und Frauen von England, wie lange sollen diese Dinge noch andauern? Bei der ab 1906 vorherrschenden Verwaltung durch die Liberalen dominierten die Sympathien für die VivisektionsgegnerInnen. So war auch der Bürgermeister Fred Worthy überzeugter Tierversuchsgegner. Battersea galt als Hochburg von GewerkschafterInnen, SozialistInnen und SuffragettInnen und als die Wiege der radikalen Klassenpolitik. Doch nicht bei allen stieß das Denkmal auf Sympathie. So sahen die Medizinstudenten es als Angriff auf ihren zukünftigen Beruf. Immer wieder versuchten sie, das Denkmal zu zerstören. Dabei trafen sie auf vehementen Widerstand, nicht nur der Anti-Vivisektionsaktivistinnen, sondern auch der Bevölkerung dieses Arbeiterinnenviertels, die in diesem Hund mutmaßlich ein Symbol für ihre eigene Unterdrückung durch die privilegierte Oberschicht sahen. Gewerkschaften und Verbände ließen die Gemeinde von Resolutionen wissen, die sie solidarisch verfasst hatten und die sich für den unbedingten Erhalt des Denkmals aussprachen. Darüber hinaus wurde dazu aufgerufen, dass man sich ein wenig im Boxen üben sollte, wenn als Hooligans verkleidete Medizinstudenten vorbeikämen und das Denkmal anzugreifen gedachten. Über einige Jahre, von 1903 bis 1910, wurde dieser Konflikt als Brown Dog Riot ausgetragen. Dabei gab es zwei Austragungsorte der Auseinandersetzung. Sowohl Battersea als Standort des Denkmals als auch das Londoner Zentrum, wo auf dem Trafalgar Square Großdemonstrationen mit mehreren tausend TeilnehmerInnen stattfanden. Der Konflikt schwelte bis zur heimlichen Entfernung des Denkmals durch die nunmehr konservative Verwaltung 1910 und kochte als direkte Reaktion auf die Demontage noch einmal kurzfristig hoch. Ein großes Polizeiaufgebot war notwendig, um die Statue zu entfernen. Anschließende Demonstrationen für die Wiedererrichtung wurden konsequent ignoriert. Soweit die Geschichte. Auch wenn sich zuletzt die konservativen reaktionären Kräfte Durchbruch verschafft haben, ist es doch ein leuchtendes Beispiel für die Kraft, die durch Vereinigung der Anliegen entsteht. ViviSektionsgegnerInnen, ArbeiterInnen, Suffragetten, Menschen, die sich gegen Unterdrückung und Ausbeutung zur Wehr setzten, fanden in dem kleinen braunen Hund ein gemeinsames Symbol. Man kann die Geschichte nachlesen. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, wie grausam dieser Versuch war, wie sehr dieser Hund bei lebendigem Leib verstümmelt wurde, aber es war jemand da, der das Leiden sah und darüber sprach. Diesem Hund selbst nützte das nichts mehr, aber Leiden wird erst zu etwas, was beendet werden kann, wenn es gesehen wird, wenn es die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das Leid der Frauen in einer Gesellschaft, die sie nur als Gebärmaschinen und Eigentum betrachtete, musste verbalisiert und zu Gehör gebracht werden. Denn sonst bleibt es im Verborgenen. Die Rechte der Arbeitenden müssen konkret benannt und eingefordert werden. Denn solange niemand verlangt, wird auch nichts gegeben. Übrigens zeigt die Geschichte, dass jeder kleine Schritt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen schwer erkämpft werden musste. Der Unterschied zu den nichtmenschlichen Tieren, die für die Vivisektion herhalten mussten, ist jedoch, dass die Menschen für sich selbst einstehen können, wenn sie den Mut und die Kraft haben, dies zu tun. Sich zusammen tun, solidarisch sind. Doch die Tiere können es nicht. Deshalb muss es Menschen geben, die es stellvertretend für sie tun. Sie erkennen sich in diesem Hund selbst, in diesem und all den anderen, die in den diversen Laboren vor sich hin darbten und darben, damals und heute. Es ist eigentlich haarsträubend, dass diese unsinnigen Versuche auch noch über 100 Jahre später stattfinden können, was allerdings nichts daran ändert, dass die Kraft der Solidarität, des Schulterschlusses gezeigt wurde und auch heute noch wirkt. Über die Grenzen der Einzelforderung hinaus gibt es etwas Verbindendes, das man in den Mittelpunkt des Kampfes stellen muss. Unterdrückung, Ausbeutung und Missbrauch, egal an wem und in welcher Form, ist auf jeden Fall etwas, was bekämpft werden muss. Ganz gleich, wo und wie es uns begegnet. Hier kann sich jede und jeder einbringen. Und auch Klassengrenzen sind nichts Statisches. Deshalb dürfen wir nicht aufhören, daran zu glauben, dass ein Gemeinsam aller Kräfte, die sich für den Weg aus der Unterdrückung aussprechen, tatsächlich etwas bewirken können. Denn die Unterdrückten sind viel mehr als die UnterdrückerInnen. Was gerne übersehen wird, bei all der Angst, dass man vielleicht irgendwo anecken könnte oder dass man negative Konsequenzen erleiden muss, ist die Abhängigkeit der Unterdrücker von den Unterdrückten. Diese ist eigentlich noch größer als umgekehrt. Und dennoch scheint es so etwas wie Solidarität nicht mehr zu geben. Zu tief sitzt die Furcht. Zu sehr glauben wir an das, was uns eingeredet wurde, dass man auf sich selbst schauen muss und dass einem niemand hilft. Es ist ein Narrativ, das sich ohne Basis verbreitet und in den Köpfen festgesetzt hat. Ein tiefes, entzweiendes, demoralisierendes Misstrauen, das bewusst gesteuert wird und das uns veranlasst, auf jede und jeden loszugehen, der vielleicht ein bisschen mehr, wie wir selbst bekommen haben. Dabei sind es Scheingefechte und helfen nur denen, die sie entfachen. Es wird Zeit, dies zu sehen und zu benennen und uns diese Beispiele von Solidarität und Entgrenzung immer wieder vor Augen zu führen. KlimaaktivistInnen, AntifaschistInnen, MenschenrechtsaktivistInnen, FeministInnen, TierrechtsaktivistInnen und wie sie sonst noch alle heißen, sie kämpfen letztlich für eine gemeinsame Welt und ein gutes Leben für alle. Wenn sie es nicht tun, dann haben sie ihre Aufgabe verfehlt. Wer tatsächlich überzeugt davon ist, von seinem Tun, macht bei keiner Grenze Halt. Egal, ob es sich um eine Nationalität, der Rasse, des Geschlechts, der Spezies etc. handelt. Es kann gelingen, wenn man es denn will und sich nicht Grabenkämpfe liefert, sondern sie endlich zuschüttet und sich die Hände reicht, gemeinsam gegen den einen Unterdrücker, gegen ein System, das so viele Opfer forderte und fordert wie keines zuvor. Tag für Tag und das dennoch von so vielen verteidigt wird, selbst von denen, die letztlich selbst Opfer sind. Das ist das Unverständliche. Opfer, die ihre PeinigerInnen verteidigen, weil sie klug genug waren, die Aufmerksamkeit umzulenken und die Opfer glauben zu machen, sie selbst hätten sich in diese Lage gebracht. Deshalb lasst uns das Denkmal, das Originale des kleinen braunen Hundes, wieder aufrichten und uns daran orientieren, an der Gemeinschaft, der Solidarität und die damit verbundene Kraft nutzen, um letztlich in eine Gesellschaft zu finden, in der alle frei sind und niemand mehr ausgebeutet wird, kein Lebewesen und auch nicht die Natur. Also eine Welt voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass du diese Episode bis zu Ende gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like und einen Kommentar. Du hast Anregungen, Fragen, Kritik? Schreib es mir gerne und hör wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.